Moin und herzlich willkommen zum CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von FET Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder und auch manchmal zwei-, dreimal interessante und ja spannende, inspirierende Gesprächspartnerinnen. Denn wir glauben ganz fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Daher freuen wir uns hier auf den regelmäßigen Austausch mit Expertinnen. Wir, das bin heute tatsächlich ich, Alexandra Herget, Beraterin bei FET Consulting und Host des monatlichen Corporate Sustainability Briefings. Ihr kennt sicherlich schon meine Stimme. Und ich freue mich tatsächlich sehr auf unseren heutigen Experten. Das ist nämlich Axel Berger. Und wir freuen uns immer besonders, wenn aus Podcasts echte Verbindungen entstehen. Und ja, mit Axel, dir haben wir so eine Verbindung gefunden, denn du warst im Mai 2022 schon mit deinem Kollegen Christian Rubel bei uns und hast uns von eurem Ansatz bei Haniel zur Enkelfähigkeit erzählt. Inzwischen sind fast 4 Jahre vergangen. Wir haben uns immer wieder getroffen, entweder auf Veranstaltungen, wo du inspirierende Keynotes gehalten hast oder einfach auf einen Kaffee im Büro. Du bist immer noch bei Haniel und inzwischen als Chief Digital und Sustainability Officer. Und auch das Thema Enkelfähigkeit oder das Programm Enkelfähigkeit hat sich zu einer richtigen internationalen Bewegung entwickelt, bei der du als Vorstand tätig bist. Ein längst überfälliges Update steht hier also an. Lieber Axel, schön, dass du da bist. Wie geht's?
Dankeschön. Freue mich sehr, dabei zu sein. Und danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
Schön. Ja, eigentlich fragen wir immer unsere Expertinnen am Anfang, wie sie denn zur Nachhaltigkeit gekommen sind. Das würde ich jetzt mal skippen, denn wenn euch das interessiert, hört einfach in die Folge vom Mai 2022 rein. Ich habe mir die tatsächlich auch gestern nochmal angehört und fand es wieder spannend, was ihr da macht. Macht ihr es noch immer so oder hat sich viel verändert? Das werden wir alles jetzt in den nächsten Minuten erfahren. Aber zuerst mal zur Einordnung. Wie ist dein Blick auf die aktuelle Entwicklung? Merkst du in deinem Umfeld so eine gewisse Nachhaltigkeitsmüdigkeit? Sicherlich ausgelöst durch Omnibus, die geopolitische Lage. Oder siehst du eher, dass hinter den Kulissen weitergemacht wird, aber vielleicht weniger darüber kommuniziert wird?
Also das sehe ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass der Zungenschlag sich geändert hat. Das gilt auch für uns, zum Beispiel in der Enkelfähig-Initiative. Warum? Weil Resilienz und vor allen Dingen eben das Thema Abhängigkeit zum Beispiel von fossilen Energieträgern oder Rohstoffen im Allgemeinen natürlich jetzt gerade ein Riesenthema wieder ist. Ich meine, zum zweiten Mal in 5 Jahren haben wir eine Energiekrise und da wird vielleicht den einen oder anderen dann auch klar, dass es doch vielleicht sinnvoller ist, wenn wir die Energie im eigenen Land produzieren können und nicht so sehr abhängig sind von fossilen Energieträgern und vor allen Dingen auch von deren Preisschwankungen. Und vielleicht haben inzwischen auch mehr Leute begriffen, dass der Strompreis sehr, sehr stark auch vom Gaspreis abhängt und wir das eben nicht immer selbst steuern können. Also das merke ich schon. Das hat sich verändert. Das haben wir jetzt in mehreren Veranstaltungen auch stärker diskutiert. Das heißt, von dem reinen Nachhaltigkeitsdenken geht die Diskussion ein Stück weit weg, was ich gut finde, weil wir dann auch stärker über Themen wie Profitabilität, über Wirtschaftswachstum, über Wirtschaftskraft, Wettbewerbsfähigkeit sprechen und das miteinander verbinden können. Das ist ja das, was wir schon seit jetzt gut 6 Jahren eigentlich versuchen zu vermitteln, dass man Profitabilität und Nachhaltigkeit sehr gut zusammenbringen kann. Und das merke ich eben schon, dass wir da so ein bisschen stärker in diese Richtung gekommen sind. Nichtsdestotrotz, gerade natürlich das Thema Omnibus hat nicht gut getan, aus mehrerlei Gründen. Also ich befürworte 100%, dass man das Ganze versucht zu entschlacken und, sagen wir mal, effizienter zu machen. Also gerade was die qualitativen Fragen aus der ESRS angeht, bin ich da 100% dabei. Aber ich finde, man hätte nicht gleich 80% der Unternehmen da jetzt rausnehmen müssen. Und vielleicht hätte man sich auch einfach auf einen kleineren Standard wie die VSME den nochmal überarbeiten können und darauf einigen können, dass das halt für alle Unternehmen gibt. Weil was wir schon gesehen haben, ist, dass es halt Zug erzeugt, auch bei uns. Das heißt, CSRD war angekündigt, wir mussten das alle machen, die Unternehmen waren unterwegs und haben sich halt dann damit beschäftigt. Und dabei sind eben dann nicht nur, ich sag mal, Nachhaltigkeitskennzahlen rausgekommen, sondern eben auch Kennzahlen, mit denen man Geld verdienen kann. Also in einem unserer Unternehmen haben wir dadurch, dass wir dann die Wasserzahlen mal erhoben haben, jetzt 100.000 Euro weniger Kosten pro Jahr. Also war schon gut. Ist uns jetzt verloren gegangen. Auch das Thema insgesamt hat für mich, also in der Wahrnehmung, an Bedeutung verloren. Aber ich hoffe, dass das jetzt eben, wie anfänglich gesagt, durch das Thema Resilienz und Abhängigkeit wieder stärker in den Fokus tritt.
Vielen Dank für diese tolle Einordnung. Ich gehe da total mit und würde sagen, also du sprichst da nicht von einer Nachhaltigkeitsmüdigkeit, sondern einfach eigentlich einer gewissen Veränderung auch der Terminologien, die genutzt werden, nicht wahr?
Ja, absolut. Und aber ich glaube, nur Terminologie wird zu kurz. Ich glaube, das Wichtige, was so ein Stück weit passiert, ist jetzt die wirtschaftlichen Zusammenhänge stärker zu sehen. Und das ist eigentlich das, was wir ja auch, wie gesagt, schon seit jetzt 6 Jahren versuchen zu propagieren. Beschäftigt euch mit dem Thema, weil das wird euch langfristig wettbewerbsfähiger machen. Und das Problem ist natürlich, dass die allgemeine Debatte, gerade in Deutschland, da immer noch sehr unscharf ist. Was meine ich damit? Die zum Beispiel erneuerbaren Energien werden immer wieder mit den steigenden Kosten oder den hohen Kosten in Verbindung gebracht. Und das ist ein Stück weit wahr, weil wir natürlich am Netzausbau arbeiten müssen, also gerade was Strom angeht. Das ist natürlich ein Stück weit wahr, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern da kommen ja noch ganz viele andere Faktoren hinzu, wie eben die Gaspreise, auch die allgemeine Situation der Infrastruktur, die wir erneuern müssen. Also da spielen ganz viele Einflussfaktoren rein, aber es wird halt immer genutzt, um zu sagen, nein, das ist ein Irrweg, Einbahnstraße, macht nur Deutschland, ist alles so teuer. Unabhängig davon auch, wie die Preise vor diesen ganzen Krisen und vor den erneuerbaren Energien waren, da guckt keiner mehr drauf. Das wird alles jetzt wurde in der Diskussion immer sehr, sehr stark in diese Schuhe da reingeschoben. Und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen aufbricht, weil den Leuten jetzt vielleicht mehr deutlich wird, eben, was passiert eigentlich, wenn wir nicht von Fossilen wegkommen, beziehungsweise wenn wir nicht in Elektroautos investieren, weil der Weltmarkt ist in 2024, 2025 zweistellig gewachsen. So, jetzt können wir mitspielen oder wir können es lassen. Aber also geht mit oder ohne uns, es passiert. Erneuerbare Energien, auch Wachstum, Wärmepumpen, auch Wachstum. Und wir verlieren immer mehr von diesen Zukunftsmärkten. Ich glaube, das bricht langsam.
Vollkommen richtig. Und ich mag es auch, wie wir direkt mit so einem recht positiven Zukunftsbild hier in die Aufnahme starten. Und eigentlich hatte ich es als einer der letzten Fragen, aber ich finde, es passt gerade doch thematisch sehr dazu, bevor wir dann noch mehr in die Arbeit bei Haniel und auch mit der Stiftung einsteigen. Aber ich hatte gesehen, gerade hast du bei LinkedIn ein ganz spannendes Positionspapier gepostet. Und das war unter anderem in Zusammenarbeit mit Maya Göpel entstanden. Alle Podcast-Hörerinnen wissen, ich bin, glaube ich, Mayas allergrößter Fan. Vielleicht kannst du einmal erläutern, was dahinter steckt und wieso ich sage, ich finde, dass es gerade sehr gut passt, ist, weil ihr ja auch gewisse Forderungen an die Politik stellt, um Bedingungen oder Gleise so zu stellen, dass all das, was du gerade sagst, auch wirklich umsetzbar ist.
Ja, ich glaube, dass da 3 herausragende Aspekte dabei sind. Das erste, hier haben sich Initiativen zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Maya hat mit ihrer Initiative Mission Wertvoll das Ganze quasi so die Schirmherrschaft ein Stück weit oder den Anker gestellt. Dazu sind aber eben noch Initiativen wie React oder eben auch unsere enkelfähige Initiative dazugekommen und andere. Und wir haben gemeinsam unsere Netzwerke genutzt, um eben dann auf UnternehmerInnen, und zwar namhafte UnternehmerInnen zuzugehen und die dazu zu animieren, mit uns darüber zu diskutieren, wie könnte ein Zukunftsbild für Deutschland aussehen. So, das heißt eben nicht nur Nachhaltigkeit, sondern das heißt Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Stärke, aber eben auch Zukunftsmärkte. Und aber natürlich vor den Rahmenbedingungen, dass wir sagen, wir müssen eine nachhaltige Wirtschaft erzeugen. So, und wie kriegen wir das zusammen? Und was sind jetzt, und das ist das Zweite, was ist jetzt eigentlich das, wozu sich die Unternehmen committen? Und das haben wir in den Vordergrund gestellt. Also es war jetzt nicht nur so, nee, wir gehen jetzt mal hin und sagen einfach, was alles doof ist und die Politik muss das schon richten. Nee, sondern es geht darum, dass die UnternehmerInnen sich committen und sagen, wir wollen Folgendes tun. Und wir sind bereit, auch daran zu arbeiten. Wir sind bereit, auch diesen steinigen Weg zu gehen in dieser Transformation. Und es gibt aber Rahmenbedingungen, die wir brauchen. Und das ist das, was wir der Politik dann eben dargestellt haben. Was brauchen wir denn eigentlich? Aber eben immer in dieser Reihenfolge. Ne? Und nicht, okay, wenn die Politik das macht, dann machen wir auch was, sondern nein, wir gehen in Vorleistung. Politik, du musst jetzt mitziehen. Das fand ich maximal bemerkenswert. Und eben dadurch haben wir auch viel mehr Reichweite erzeugt. Und man sieht eben, dass diese gebündelten Kräfte unter der Initiative Zusammen zukunftsfähig auch wirklich eher Reichweite bekommen und Menschen zusammenbekommen, die Einfluss haben, die einen Namen haben, die Reichweite haben. Und das zeigt sich halt jetzt gerade. Und und das Dritte, was ich halt bemerkenswert daran fand, ist, es ging eben, genau wie anfänglich gesagt, sehr stark um das Thema Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, das Thema nachhaltige Wirtschaft oder nachhaltige Ökonomie war nur eine Rahmenbedingung, die wir damit betrachtet haben. Aber es ging eben viel mehr darum, wofür steht eigentlich Deutschland in der Zukunft? Wofür steht Made in Germany in der Zukunft? Und wie können wir das alle gemeinsam erreichen, wenn wir zusammenarbeiten? Das war das, was ich sehr bemerkenswert an dieser Initiative fand.
Danke für den kleinen Einblick in die große Arbeit, die ihr da geleistet habt. Wie geht's denn da jetzt weiter?
Das ist eine gute Frage. Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir diesen Actionbrief veröffentlicht haben. Das ist gerade in den letzten Tagen passiert. Hat zum Beispiel das Handelsblatt auch darüber berichtet oder Table Media. Also was auch mal zeigt, dass wir tatsächlich Reichweite damit bekommen konnten. Und jetzt wollen wir diese Initiative natürlich am Arbeiten halten. Das heißt, fast alle Teilnehmer, die dabei waren, das waren 40 deutsche UnternehmerInnen, die haben sich fast ausschließlich bereit erklärt, auch weiter mitzuarbeiten. Das heißt, womit wir jetzt weitermachen ist, nachdem wir das jetzt veröffentlicht haben, dass wir darüber gemeinsam diskutieren, was sind die nächsten Schritte, dass wir auch eine neue Veranstaltung planen. Da starten wir gerade mit, die dann gegen Ende des Jahres oder im letzten Quartal hoffentlich stattfinden wird, wo wir genau diese Menschen und alle, die sich zusätzlich daran beteiligen wollen, wieder zusammenholen und dann eben darüber diskutieren, okay, was machen wir denn jetzt ganz konkret? Hat sich jetzt was verändert politisch? Was hat sich bei uns verändert? Was machen wir ganz konkret? Wie machen wir weiter? Wie machen wir auch weiter, ich sag mal, aufmerksamkeitstechnisch, sodass dann auch wir mehr Leute da reinkriegen, die da mitmachen, mehr Reichweite bekommen? Das wird jetzt die Arbeit der nächsten Wochen sein, aber das müssen wir jetzt erst nochmal abstimmen.
Und du hast dort ja quasi nicht als Axel Haniel teilgenommen, sondern Axel Enkelfähigkeit. Vielleicht kannst du da einfach nochmal einen kleinen Einblick geben. Also wo steht ihr dort aktuell? Wie geht es bei eurer Initiative weiter? Ich habe verstanden, ist das mittlerweile eine Stiftung?
Nee, es ist ein Verein. Also es ist der Enkelfähig e.V., die Enkelfähig-Initiative. Ein Stück weit bin ich natürlich schon als Haniel auch noch dabei, weil Haniel als Unternehmen Mitglied der Initiative ist. Eines von mehreren. So, wie geht's da weiter? Wir haben jetzt verschiedene Kooperationen gestartet. Zum Beispiel mit Better Ventures haben wir gerade eine Kooperation gestartet. Wir sind sehr eng mit SIM, das heißt dem Veranstalter des Beyond Economy Festivals, in Kooperation. Da haben wir im letzten Jahr eine eigene Bühne gestellt. Das war auch, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, die erfolgreichste Bühne nach der Mainstage, weil wir, glaube ich, ganz interessante Themen eben über Resilienz, wirtschaftliche Kraft mit und durch Nachhaltigkeit dort gespielt haben. An dieser Kooperation werden wir jetzt festhalten. Wir diskutieren gerade, wie wir jetzt auch in 2026 da wieder eine Bühne machen können. Wir haben mit der Allianz in Nordrhein-Westfalen, machen wir mehrere Veranstaltungen, da wird die zweite dieses Jahr stattfinden, haben Seminarprogramm, ein kleines Seminarprogramm schon aufgebaut, das wollen wir ausweiten. Aber ganz wichtig, wir suchen ehrenamtliche Unterstützer, weil wir sind natürlich alle ehrenamtlich unterwegs, kommen alle aus der Wirtschaft, haben alle einen Job, den wir sehr ernst nehmen. Und wenn sich jemand beteiligen möchte, dann erlaube mir, dass ich hier diesen kurzen Aufruf mache. Ziel und Sinn dieser Initiative ist es eben, UnternehmerInnen davon zu überzeugen, dass eine nachhaltige Wirtschaft nicht nur möglich ist, sondern uns auch profitabler, resilienter und wettbewerbsfähiger machen kann. Und wir haben viele gute Beispiele, wir haben viele gute Methoden und geben auch gerne Unterstützung, um das eben dann auch möglich zu machen für den oder die jeweilige UnternehmerInnen. Und wer da Bock hat mitzumachen, soll sich einfach bei mir melden. Wir würden uns über jede Unterstützung freuen, damit das Ganze schneller wächst. Und was wir auch versuchen, ist, dass wir mit anderen Initiativen enger zusammenrücken, so wie wir das bei Zusammen zukunftsfähig gemacht haben. Weil ich glaube, ein großes Problem in dieser Landschaft ist, dass jeder so sein Thema hat, sein Baby hat und sein Ding dreht. Und das ist auch gut. Also ne, wir brauchen ja mehr von solchen Initiativen und Menschen, die das machen. Aber was wir ja auch merken, ist, dass durch die gebündelte Kraft kommen wir weiter, schneller voran. Und das heißt, ich appelliere immer dazu, dass wir uns in den Initiativen enger zusammenfinden und daraus dann halt auch größere Initiativen machen, als nur jeder so sein ich sage das mal nicht despektierlich gemeint, sein kleines Ding dreht, sondern wirklich größere Initiativen herauskommen.
Sprich, wenn ich Unternehmerin bin, dann könnte ich mit meinem Unternehmen mich der Enkelfähig-Initiative anschließen, würde nicht nur Austausch bekommen, sondern auch Werkzeugkästen, würde zu spannenden Veranstaltungen und Events eingeladen werden und würde einfach unterstützt werden auf meiner Reise zu mehr Nachhaltigkeit.
Genau. Also ich kann als Unternehmen Mitglied werden, ich kann auch als Privatperson Mitglied werden oder ich kann eben als Ehrenamtler auch mithelfen. Also das heißt zum Beispiel ein Thema übernehmen, sagen wir mal Kommunikation. Das heißt, wie kriegen wir mehr Kommunikation für den Verein getrieben? Also wenn da jemand eine Expertise zum Beispiel hat, sowas suchen wir, damit wir einfach mehr Power an den Tag legen. Aber ja, Fokus ist natürlich auf den Mitgliedern. Das heißt, Unternehmen, die sich daran beteiligen, mitmachen wollen, mit ihrem Namen dann auch dafür stehen, sodass wir dann eben mehr Leute überzeugen können.
Super. Vielleicht noch eine Frage dazu. Also wenn ich jetzt mir mal so eins dieser Werkzeuge anschauen könnte, was würdest du sagen, was wäre so einer der Dinge, die ihr in den letzten Jahren entwickelt habt, wo du sagst, okay, das finden die Unternehmen wirklich klasse, neben dieser Vernetzung, dem Spirit und Co., aber wirklich gibt es irgendwas so Hands-on-mäßiges, wo du sagst, nee, das hat echt ein paar schon geholfen?
Also es sind eigentlich zwei Methoden oder zwei Elemente. Das eine ist ein Unternehmensrating. Das hatten wir bei Hania entwickelt, um unser Portfoliounternehmen zu bewerten auf Nachhaltigkeit. Also wie nachhaltig ist ein Unternehmen eigentlich? Das Schöne daran ist, damit kann ich es messbar machen, damit auch steuerbar machen und incentivierbar machen. Das hilft den Unternehmen oder vielen Unternehmen, mit denen wir das gemacht haben, hat das geholfen, auch selber zu verstehen, wo stehen sie eigentlich und wie können sie sich verbessern? Weil es ist nicht nur ein Rating, sondern es zeigt immer auch, wo könnte ich stehen und die Brücke dazwischen. Also wo stehe ich heute, wo könnte ich stehen und die Brücke dazwischen. Und das Zweite, wirklich hands-on, ist für mich immer noch, es kommt nicht von uns, sondern das ist auch keine Raketenwissenschaft, aber das ist die Marginal Abatement Cost Analyse. Die führen wir bei Haniel jetzt auch innerhalb der Klimastrategie oder unserer Climate Change Mitigation Policy überall flächendeckend ein. Warum? Weil wir darüber jede einzelne Maßnahme sehen, die bei den Portfoliounternehmen zur Dekarbonisierung führt. Also nehmen wir mal das platte Beispiel einer Photovoltaikanlage. Aber wir sehen nicht nur diese einzelnen Maßnahmen, sondern wir sehen eben auch, was müssen wir dafür investieren. Also da ist überall ein standardisierter Business Case dahinter. Und wir sehen, was bringt uns eigentlich diese Investition an Rendite. So, und dann kannst du anfangen zu steuern, dann kannst du anfangen zu planen, dann kannst du anfangen zu priorisieren und du siehst auch, was habe ich für einen Investitionsbedarf, aber was verdiene ich auch zusätzlich an Geld? Weil viele dieser Maßnahmen machen mich tatsächlich profitabler und nicht weniger profitabel. Und ich glaube, das mal transparent zu machen und dann danach seine Dekarbonisierungsroadmap zu planen, ist total unternehmerisch, macht total Sinn. Aber was ich halt feststelle, ist, dass zumindest in den vergangenen Jahren viele Unternehmen es halt nicht so strukturiert gemacht haben. Und dazu appelliere ich, nehmt euch dieses Tool, plant damit eure Dekarbonisierungsroadmap und dann könnt ihr auch entscheiden, was machen wir sofort, was machen wir vielleicht später, was machen wir vielleicht auch gar nicht, weil es halt so teuer ist und uns nicht ins Geld bringt. Das kann dann jeder ja selber für sich entscheiden, aber darüber habe ich halt einen strukturierten Ansatz, wie ich nicht nur weniger Emissionen erzeuge, sondern vielleicht sogar profitabler werde.
Ja, spannend. Also das sind doch zwei super Werkzeuge und wir verlinken auch natürlich nochmal die Initiative und deine Kontaktdaten.
Das ist lieb.
Du hast eine relativ gute Überleitung gemacht zu Haniel und zwar habt ihr nämlich in der Folge von 22 über genau diese Bewertung von Unternehmen gesprochen. Ihr habt auch über eure Ziele, die Metriken zur Messung und Co.
Ja.
Echt tolle Inhalte geteilt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was beschäftigt dich und eure Unternehmen aktuell? Also ja, jetzt mal so 4 Jahre Rückblick.
Ja, also wir haben das Rating haben wir der Initiative übergeben. Das heißt, die Initiative macht das jetzt mit ihren Mitgliedern und ratet ihre Mitglieder darüber auf Nachhaltigkeit. Haniel oder wir bei Haniel haben uns jetzt auf Climate Change Mitigation fokussiert. Zunächst mal natürlich auch auf die CSRD, aber da warten wir jetzt immer noch so ein bisschen darauf, wie es weitergeht und müssen das jetzt erst wieder anschieben. Aber die Climate Change Mitigation Policy haben wir eben sehr stark auch an den Bedarf der Unternehmen orientiert. Was meine ich damit? Wir haben für alle Unternehmen vorgegeben, dass sie erstens eine Roadmap evaluiert durch SBTi aufsetzen muss, dass sie ihr Carbon Accounting in einem Standard-Tool reporten muss. Das ist das erste Tool, soweit ich zumindest weiß, was wir gruppenweit wirklich ausrollen. Und dass sie eine Marginal Abatement Cost Analyse machen müssen, um eben genau diese SBTi Dekarbonisierungs-Roadmap dann zu füttern. Und darüber sehen wir halt dann hoffentlich so ab Ende des Jahres über alle Unternehmen, okay, was ist also eigentlich der Dekarbonisierungsfahrplan? Wie wollen die Unternehmen das machen? Was haben sie für einen Investitionsbedarf? Und was für einen Return bringen diese Investitionen denn eigentlich? Und warum haben wir das gemacht? Weil wir immer mehr Kunden auch haben, gerade die großen Kunden, die Key Accounts, die SBTi-evaluierte Roadmaps einfordern. Das heißt, da gibt es einen klaren Kundenbedarf. Wir haben das gemacht, damit wir eben sehen, wie können wir diese Dekarbonisierung möglichst profitabel gestalten, also wirklich unternehmerisch. Und natürlich auch, wie können wir es gleich dann auch so reporten und hochaggregieren, dass wir es quasi automatisch in die CSRD-Anforderungen reinkriegen. So, und so haben wir dann eben unsere Policy aufgesetzt mit all diesen Pillern. Und die ist sehr strikt und die ist auch sehr ambitioniert. Und die wird natürlich jetzt erstmal durch Near-Term-Targets gefüttert, wird aber ultimativ auch auf Net-Zero-Targets dann laufen. Und das ist das, worauf wir uns aktuell sehr stark fokussieren, das flächendeckend über alle 10 Portfolio-Unternehmen auszurollen.
Ja, Wahnsinn. Also ihr seid da wirklich immer noch Vorbild. Also ich hatte schon 22 echt beim Zuhören das Gefühl, ihr geht echt einen Takt schneller als alle anderen. Und wenn ich das jetzt höre und das vergleiche mit vielen Unternehmen, mit denen ich in Verbindung stehe oder die ich so beobachte, da können die sich ein großes Scheibchen abschneiden.
Das ist schön, dass du das sagst, weil natürlich auch bei uns, wir haben natürlich auch gebremst in der Zeit, auch schon vor der CSRD oder vor Omnibus und haben uns jetzt eben stärker fokussiert. Und für jemanden, der natürlich dann, ich sag mal, sehr, sehr massiv neue Wege da gegangen ist oder neue Methoden aufgebaut hat und versucht hat, das Ganze managebar zu machen, wirkt das natürlich erstmal so wie so ein Rückschritt. Also ich muss mich auch immer wieder selber dann, ja, wie soll ich das sagen, nicht neu motivieren, motiviert bin ich, aber selbst davon überzeugen, dass wir immer noch sehr ambitionierte Ziele verfolgen und das auch durchziehen. Aber ich muss schon sagen, die Arbeit, die wir in der Vergangenheit reingesteckt haben, ich glaube auch weiterhin, dass die sehr sinnvoll ist, weil in dem Moment, wo du Nachhaltigkeit eben operationalisierst beziehungsweise auch messbar machst, kannst du es in die Managementroutine der Unternehmen reinbringen. Genau wie Cash, genau wie EBIT, genau wie Total Shareholder Return. Und erst wenn du das machst, wird das kein Fremdkörper mehr sein, sondern wird das Teil der Managementaufgabe sein. Und wenn wir da hinkommen, dann glaube ich, dann schaffen wir das auch, weil dann wirst du jetzt zum Beispiel deine Dekarbonisierungsfahrpläne oder deinen Wasserverbrauch genauso strukturiert hoffentlich managen, wie du das mit deinem Cash machst. Und das ist genauso kompliziert oder weniger kompliziert. Jemand, der keine Ahnung von Operating Free Cashflow hat, der wird sich auch erstmal fragen, was sind das überhaupt und woraus setzt sich das zusammen? Gleiches Spiel. Und das müssen wir hinkriegen. Wir müssen das in die Managementroutine der Unternehmen reinbringen, weil dann kannst du auch incentivieren. Ne? Kannst du auch jemandem Ziele geben und sagen, okay, hier, Dekarbonisierungsfahrplan, -4% im nächsten Jahr. So, davon ist dein Bonus halt zu 20% abhängig. Und da müssen wir hin. Also ich will gar nicht, dass das irgendwie was auf Metaebene ist, dass das irgendwas Abgehobenes ist oder eben nur Weltretten. Man hat mir mal das Wort Sandalenfresser an den Kopf geworfen vor Jahren. Das will ich alles gar nicht, sondern ich will einfach nur, dass es Teil des normalen Managements werden wird, weil wir werden das ökonomische System nicht so schnell verändern. Das bedeutet, wir müssen in dem ökonomischen System erfolgreich sein. Das heißt, wir müssen die gleichen Methoden anwenden.
Ja, das ist auch was auch häufiger hier schon im Podcast immer wieder auch erwähnt wurde von weiteren Pionieren in der Richtung. Und das ist diese Übersetzung in die Sprache des Gegenübers. Wenn ich mit einem Marketing Director spreche, dann muss ich auch die Sprache des Marketing Director sprechen. Genauso wie wenn ich mit dem Finance Director spreche oder der Finance Directorin, dass ich dann dort genau die gleiche Sprache spreche wie sie. Und deswegen finde ich das sehr, sehr kraftvoll, wie du das jetzt auch simpel ausgedrückt hat. Also es klingt ja dann doch sehr einfach, ne? Also und dann wissen wir in der Operativen, was für ein steiniger und schwerer Weg es dann doch ist.
Ja, aber das weiß ich gar nicht. Also das Gleiche könntest du ja auch sagen, wenn du jetzt den Unternehmen sagst, hey, ich will, dass ihr 100 Millionen Euro an Cash holt. Na, dann ist das auch ein steiniger Weg, wenn sie dann anfangen müssen, ihr Inventory zu reduzieren oder ihr Trade Working Capital zu optimieren. Das ist ja nichts anderes. Mhm. Und ich glaube, dass es bei der Nachhaltigkeit eben erstmal die Frage ist, also was messen wir und woraus setzt sich das zusammen? Weil wenn du jetzt Nachhaltigkeit misst, dann hast du zum Beispiel irgendwo halt CO2-Emissionen, ne? Ganz klar. So, und das brichst du jetzt halt runter auf Einzelmaßnahmen. Und die kann jeder managen. Jeder kann ein Photovoltaikprojekt managen. Ich habe mal 44 Stück ausgerechnet für uns. Das ist ein ganz normales Projekt, genauso als wenn du eine neue Waschmaschine kaufst in der Wäscherei. Und wenn du das dann so weit runterbrechen kannst, dann ist das gar nichts Steiniges oder so, sondern dann ist es eigentlich tägliche Arbeit. Das Problem ist nur, dass wir bisher immer darauf geguckt haben, Emissionen. Wir haben nie darauf geguckt, Return. So, und wenn du jetzt eben dann mal klar machst, was ist denn der Business Case davon, dann redest du auf einmal mit dem CFO und nicht mehr mit dem Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Und genau da muss es hin. Und ich glaube, dann kannst du auch erfolgreich sein.
Ja, richtig so. Jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, ihr habt 10 Portfolio-Unternehmen, hatte ich richtig verstanden, oder?
Ja.
Die sind ja sehr unterschiedlich. Erinnere ich noch von deiner Keynote vor Jahren. Und da würde mich auch so ein kleiner Einblick interessieren. Also kommt ihr da mit dem gleichen Narrativ zu jedem Unternehmen oder passt ihr das an, je nach Geschäftsmodell und auch Person, die dir gegenüber sitzt? Also wie läuft sowas ab, wenn ihr mit diesem Plan reinkommt? Ne? Hier ist SBTI, hier ist unser Abatement Rate. So, jetzt macht euch an die Arbeit.
Also bei Klima, das war ja deshalb auch der Fokus, weil das gilt für alle. Also da ich meine, natürlich haben einige Unternehmen größeres Exposure als andere. Also in den Kindergärten hast du weniger ein CO2-Emissionsproblem als zum Beispiel in der Wäscherei oder so. Das heißt, aber trotzdem, das Narrativ ist da dasselbe eigentlich. Was wir ja vorher gemacht haben, ist, wir haben ja über dieses Future with Living Rating, über diese Analyse, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich, das ist eigentlich das Gleiche wie eine Materialität. Wenn du jetzt ein Double Materiality im Rahmen der CSRD gemacht hast oder im Rahmen von ESRS, dann hast du ja eigentlich schon mal so einen Fußabdruck ermittelt. Das haben wir mit dem Rating auch gemacht. Das heißt, wir wussten genau, wo hat eigentlich wer den größten Fußabdruck? Ne? Also wie viel Gewichtung musst du eigentlich Klima geben? Wie viel musst du vielleicht sozialen Themen, also Gender Pay Gap zum Beispiel geben? Oder wie viel musst du eigentlich auf Compliance geben? Und da, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du dir diese Arbeit machst. Ob du das jetzt über unser Rating machst oder ob du das mit über die Double Materiality machst, ist eigentlich vollkommen unerheblich. Aber du musst dir im Klaren darüber sein, was ist eigentlich der Fußabdruck, die Struktur von Nachhaltigkeit in dem jeweiligen Unternehmen. Und dann kannst du wieder ganz gezielt an die Themen rangehen, zum Beispiel eben Wasserverbrauchsziele setzen. Oder du kannst eben, wenn du das möchtest, Einstellungsquoten setzen, wenn du jetzt halt mehr Diversität brauchst. Aber du kannst es eben immer mit Augenmaß machen. Du kannst immer darauf gucken, okay, was ist denn in der Branche eigentlich ein realistisches Ziel? Was ist für das Unternehmen halt machbar oder eben auch nicht machbar? Und dann fängst du, Entschuldige, das ist wie ein Sprung in der Platte, aber dann fängst du halt an zu managen. Und ich komme immer wieder auf diesen Punkt zurück. Transparenz, Messbarkeit, Ziele setzen, die sollten ambitioniert sein im besten Fall, das in die Struktur, in die Strategie einbetten und dann exekutieren. Und dann fängst du wieder von vorne an. Also das ist alles keine Raketenwissenschaft, aber du brauchst halt viel Konsequenz und du musst es eben dann auch mit dieser Transparenz und mit diesem Willen auch angehen. Wie kann ich das möglich machen? Für mich der große Fehler in Deutschland, wir diskutieren viel zu oft darüber, warum es nicht möglich ist. Wir diskutieren inzwischen leider viel zu selten darüber, wie kann ich es möglich machen.
Ja, es ist auch spannend. Das knüpft natürlich auch an den Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast, dass du definitiv für gewisse Aspekte im Omnibus auch warst und andere nicht befürwortest, wie zum Beispiel die Reduktion der Anzahl der Unternehmen. Und da gehe ich auch total mit, weil wir natürlich diese Kennzahlen einfach oder ja Datenpunkte, über die ja alle gesprochen haben, auch einfach brauchen, um Vergleiche zu ziehen innerhalb von Branchen. Und da, also das resoniert mit mir. Und da denke ich auch direkt dran, wenn du jetzt erzählst, nee, ihr versucht da jetzt quasi auch erstmal diese Datenlage zu etablieren und zu schauen in den jeweiligen Branchen, wo steht das Unternehmen da?
Entschuldigung, wenn ich da nochmal reinspringe. Das war eigentlich jetzt der nächste Schritt. Also wir wollten jetzt das Rating eigentlich in die ESRS überführen, bevor der Omnibus kam. Und warum? Weil die ESRS oder die CSRD ist erstmal nur eine Sammlung von Daten. Und genau das, was du sagst, wir brauchen diese Daten, aber noch gibt es da keine Vergleiche. Und das ist das, was unser Rating gemacht hat. Das Rating hat eben immer gesagt, da könntet ihr sein oder solltet ihr sein, da seid ihr und so kommt ihr dahin. Weil dann wird es actionable, dann kannst du halt wirklich umsetzen. Und ich glaube, dass das ultimativ auch mit der CSRD passiert wäre. Das heißt, da hätte sich eine Datenökonomie entwickelt mit all den Daten, die dann da sind. Dann hättest du auf einmal Benchmarks gehabt, dann hättest du Empfehlungen gehabt und hättest dich eben auch vergleichen können und Maßnahmen daraus entwickeln können. Und natürlich, wie überall, umso größer die Datenlage ist, große, kleine, mittlere Unternehmen, umso besser wird das Ergebnis. Und das haben wir uns alles kaputt gemacht. Und viele der Unternehmen, zumindest auch viele, mit denen ich gesprochen habe, die waren ja schon auf dem Weg. Natürlich hätten sie sich alle gefreut, wenn man das halt kleiner gemacht hätte, weniger aufwendig gemacht hätte. Aber ich hab ganz wenige gehört, die gesagt haben, boah, Gott sei Dank müssen wir uns damit nicht mehr beschäftigen. Und ich finde, da haben wir ein Asset verloren.
Definitiv. Und das ist ja auch das, was selbst große Institutionen wie die EZB bemängeln, ne? Also die auch sagen, wir sind für Bürokratieabbau, aber das geht halt nicht. Also das ist einfach zu weit gegangen. Vor allem, weil Banken und Versicherungen einfach benötigen diese Information. Ich glaube ja, dass wir es trotzdem den Weg gehen, weil ich einfach sehe, dass sehr, sehr viele unserer Kundinnen trotzdem jetzt nach VSME berichten, weil sie sich halt auf den Weg gemacht haben und weil sie merken, es ist halt nicht nur das Nachhaltigkeitssilo, sondern es ist diese Verzahnung der unterschiedlichsten Bereiche und eigentlich genau dieses Einweben ins Business as usual, so, ne? Also so genau, es wird einfach normaler. Jetzt hätte ich natürlich noch eine ganz zukunfts- und gegenwartsorientierte Frage, bevor wir uns auch schon der letzten...
Okay, ich stelle mich mal neu hin und...
nochmal tief einatmen. Und zwar, wir befassen uns natürlich als Fed Consulting seit mehreren Jahren und vor allem auch seit dem Hype noch mehr mit KI. Und jetzt würde ich gerne von dir erfahren, was macht ihr so? Wie siehst du das im Hinblick auch auf Nachhaltigkeitsthemen? Gelingt der Einsatz von KI schon bei euch? Einfach so ein kleiner KI-Rundumschlag.
Ja, also erstmal bewegt uns das ja natürlich. Wir haben auch, oder ich habe auch das Glück, dass mein Chef und der CEO das Thema sehr, sehr, nicht nur für sehr, sehr wichtig hält, sondern sich auch sehr intensiv selber damit beschäftigt. Gilt interessanterweise auch für unseren Aufsichtsratsvorsitzenden. Und das ist natürlich gut, weil das natürlich auch diesen Rückenwind und diese Bedeutung für das Thema dann auch setzt. Wir sind sehr aktiv, ja, aber haben wir das schon super im Einsatz, würde ich sagen, bedingt. Ich glaube, was ich halt sehe, nicht nur bei unseren Unternehmen, sondern generell, ist, dass die Unternehmen sich recht schwer tun, tatsächlich werthaltige Use Cases zu finden, weil ich meine, man kann sich ja mal mit diesen ganzen Use-Case-Sammlungen oder sowas beschäftigen, ne? Aber was davon generiert wirklich einen signifikanten Wert im Unternehmen? Und damit meine ich jetzt eben nicht einen Brief oder eine E-Mail schreiben. So, und ich glaube, da tun sich die Unternehmen noch schwer mit. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben natürlich auch erstmal damit angefangen, Use-Cases zu entwickeln, weil das immer so der Easy-Entry ist. Wir bauen gerade ein großes Trainingsprogramm auf. Wir haben schon natürlich das AI-Literacy-Training aufgesetzt und überall durchgeführt. Wir sind jetzt auch bei, ich glaube, wir sind schon über 80% gruppenweit.
Wow.
Das neue Training wird halt jetzt 6 Learning Journeys umfassen mit 9 Modulen. Das heißt, da können wir auch eine große Bandbreite abbilden an unterschiedlichen Stakeholdern. Das heißt also ein Executive Training, aber auch so ein Funktionstraining für Sales und so weiter. Das bauen wir gerade. Dann haben wir jetzt schon mal so ein Investors View gesetzt. Das heißt, das ist ja alles Umsetzung. Aber die Frage ist ja auch, was für eine strategische Bedeutung hat denn KI eigentlich? Das heißt, wir haben uns alle 10 Unternehmen angeguckt und haben dann uns die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Impact von KI auf das Geschäftsmodell, auf die Märkte, in denen das Unternehmen unterwegs ist und auf die Kunden? Weil ja, also ich nehme mal ein Beispiel, Robotik. Wir haben ein Unternehmen, was Arbeitskleidung vermietet. Umso mehr Robotik reinkommt, umso weniger Mitarbeiter hast du, die an der Linie arbeiten, umso weniger Arbeitskleidung brauchst du. Das willst du ja sehen, das willst du auch früh genug sehen. Anderes Geschäftsmodell wird wahrscheinlich bei der Bilderkennung sehr, sehr intensiv auch angegriffen werden durch KI, durch Kamerahersteller zum Beispiel. Also ne, was sind eigentlich die strategischen Implikationen davon, wenn KI sich jetzt ausbreitet? Das haben wir auch gemacht und das führen wir jetzt gerade mit den Roadmaps der Portfoliounternehmen dann zusammen, weil die natürlich auch genauso relativ am Anfang stehen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben erstmal, um auch so ein bisschen ja Inspiration zu bekommen, haben wir mit den CEOs, CFOs mal so einen Tag gemacht. Das wiederholen wir jetzt zweimal noch, wo wir die alle einladen, wo wir dann mit denen halt mal über diese strategischen Themen reden, wo wir inspirative Themen da reinbringen, also was machen andere, wie setzt man so eine Strategie auf und so weiter. Das passiert jetzt gerade noch. Ja, und wir haben einen Tender gemacht über mehrere Use Cases, die wir halt 6 verschiedenen Implementierungspartnern angeboten haben. Und haben die ersten 2 jetzt in der Exploration jetzt mal durchexerziert. Und da ist was ganz Interessantes passiert, was ich auch vor etlichen Jahren bei ThyssenKrupp schon erlebt habe. Wir haben jetzt damit angefangen, die mal zu uns anzusehen, zu definieren, so ein Solution Design zu machen. Und jetzt entwickeln die eigenen Teams eine unglaubliche Dynamik. Das heißt, die gucken sich jetzt dieses Solution Design selber an. Wie können wir das mit Bordmitteln machen? Haben wir die Daten dazu? Und jetzt bauen wir die Lösung teilweise selber. Und das, ich erlebe das immer wieder, wenn du so die ersten Schritte gegangen bist und die ersten Lösungen zeigen kannst, die ersten Datenpakete sehen kannst, dass die Leute dann eben anfangen, selber aktiv zu werden. So, und das ist das, was wir tun. Haben wir jetzt schon signifikante Use Cases, die jetzt uns, unsere Profitabilität verdoppeln? Nein. Und ich muss auch appellieren, guckt euch das Ganze lieber am Anfang von der Prozessseite an. Also es gibt ja Effizienz und Produkte. Und bei den Effizienzcases kann ich nur appellieren, kommt von der Prozessseite. Guckt euch die Prozesse end-to-end an, guckt, wie ihr diese Prozesse automatisieren könnt, wo ihr KI einsetzen könnt, um den Aufwand für die Mitarbeiter zu reduzieren. Und da, wo es möglich ist, setzt die Mitarbeiter auf höherwertigere Aufgaben wie Kundenkontakte etc. Aber kommt von der Prozessseite, dass ihr nicht nur den Bottleneck verschiebt, weil ihr einen Case macht, sondern dass ihr wirklich die ganzen Prozesse optimiert und im besten Fall wirklich disruptiert. Also und dann auch umdenkt. Das heißt, nicht der Prozess wird durch die Organisation bestimmt, sondern in Zukunft irgendwann mal, das machen die wenigsten, weil das ist super, super hart, dass die Organisation durch den Prozess bestimmt wird. Genau, also das ist so, Entschuldige, wenn das so langatmig war, das ist so der Status quo bei uns. Das machen wir und sind aber auch gerade erst am Anfang.
Das war überhaupt nicht langatmig und wenn du das Anfang nennst, dann bin ich gespannt, wo wir uns in einem Jahr mit euch befinden. Also das ist wirklich spannend und ich finde es vor allem großartig zu sehen, wie du diese 2 großen Themen, wir haben ja diesen Namen Twin Transformation für diese 2 großen Themen, echt jonglierst. Also wirklich beeindruckend. Meines Erachtens geht es gar nicht anders. Also da würdest du mir, glaube ich, auch recht geben. Es muss Hand in Hand gehen. Und toll, ich freue mich auf jeden Fall, vielleicht in einem Jahr nochmal mit dir zu sprechen. Also wir sehen uns auf jeden Fall davor, aber hier im Podcast und nochmal dann auf diese Anwendungsfälle raufzugucken.
Ja.
Denn da wird dann sicherlich sich viel getan haben. Für heute müssen wir jetzt leider hier mal zum Ende kommen. Sonst
ja, ich rede immer zu viel, das tut mir leid.
Sonst kriege ich Ärger mit Nils und Maike, wieso diese Podcast-Folge die längste jemals war.
Hey, das wär ein Rekord, den wir ausstellen könnten. Also,
genau, alles
gesagt. Mich hast du, ich bin an Bord.
Ja, ich könnte tatsächlich noch ewig mit dir plaudern, aber genau, vielleicht noch 2 Fragen zum Ende. Erstens, wer inspiriert dich eigentlich und wen rufst du an, wenn du Fragen hast oder dich austauschen möchtest? Und was sollten unsere Hörerinnen heute mitgenommen haben? Es war ja sehr, sehr viel und ich habe sehr viel mitgenommen, aber vielleicht so das eine
Gute Frage. Also erstmal, wer inspiriert mich? Und ich meine, das sind natürlich Menschen wie Maya, die du schon erwähnt hast, aber ich glaube, das ist immer ganz, ganz unterschiedlich, wenn ich mir die Themen angucke. Also wenn ich zum Beispiel über erneuerbare Energien nachdenke, dann ist es ein Tim Maya. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, großartiger Mensch. Also wenn ihr euch mit erneuerbaren Energien oder Energie im Allgemeinen beschäftigen wollt, guckt euch Tim Maya an. Ich hatte auch die Ehre, mit ihm mal persönlich nochmal sprechen zu können. Super Typ, ganz klaren Kopf. Ja, bei KI sind es wieder andere Leute. Da guckt man natürlich auch viel über den großen Teich. Ja, mein Vater wäre ansonsten jemand, den ich da immer wieder konsultieren würde oder konsultiert hätte. Weil es geht ja gar nicht darum, dass du jetzt in einem Fachgebiet besonders gut unterwegs bist, sondern dass du eben mit Zahlen, Daten, Fakten die richtigen Entscheidungen triffst. Und ich glaube, das ist was, was er mir beigebracht hat. Und deshalb hat er mich und inspiriert mich immer noch und immer wieder. Ja, genau. So, was war die zweite Frage? Entschuldige.
Was wir mitnehmen als Zuhörer.
Ah ja, genau. Ja, siehst du, habe ich schon selber vergessen. Nein, was sollen die Zuhörer mitnehmen? Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist einfach mal, dass man Nachhaltigkeit genauso behandeln kann wie jede andere Managementroutine auch und dass man die gar nicht so besonders machen sollte. Das Gleiche gilt für die Twin Transformation. Ich glaube fest daran, dass es da einen eklatanten Unterschied gibt. Digitalisierung und KI ist ein Werkzeug. Das wird uns wahnsinnig disruptieren, da wird wahnsinnig viel passieren, aber es ist ein Werkzeug, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Nachhaltigkeit sollte eigentlich ein Zweck in sich selber sein, den wir leider noch nicht bilanzieren können. Aber behandelt es deshalb jetzt nicht anders, sondern baut es in die Managementroutine ein, geht es ganz strukturiert, ganz sachlich an, guckt, was die Returns sind und seht zu, dass ihr das umsetzen könnt. Und was die Leute mitnehmen sollten in Sachen KI und Digitalisierung, kommt von der Prozessseite. Und versucht die Leute dann anzuzünden, indem ihr gute Lösungen zeigt. Also macht keine MVPs, sondern macht, ich nenne das immer Minimal Lovable Products. Macht etwas, wo die Leute wirklich Bock haben, mitzuarbeiten. Dann zündet ihr die auch an. Und MVPs ist was für eine Entwicklungsgruppe, aber nichts für die internen oder externen Kunden. Und wenn ihr das schafft, dann hat das so eine exponentielle Kurve, habe ich jetzt schon mehrmals erlebt. Die Leute kriegen Bock. Und ich habe kein besseres Wort, aber wenn jemand Bock hat, dann geht er die extra Meile und dann entwickelt er und dann kriegt er Ideen und hat er Spaß. Und ich glaube, da müssen wir mit dem Thema unbedingt hinkommen.
Großartig. Minimum Lovable Product nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist echt richtig klasse. Und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für den wertvollen Austausch und ja, das ganze Wissen, was du mit uns hier geteilt hast. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Das ist ganz lieb, Alexander. Vielen Dank und danke, dass ich da sein würde und ich freue mich auch auf das nächste Mal.